Dazu lässt sich natürlich sagen, dass Holmes tatsächlich nie rät. Holmes ist ja die erfundene Figur eines realen Schriftstellers namens Sir Arthur Conan Doyle. Und insofern, als Doyle immer schon im Vorhinein mehr weiß als die Leser der Sherlock-Holmes-Geschichten, weiß auch sein Detektiv schon immer im Vorhinein, wohin ihn seine Schlüsse führen werden. Edgar Allan Poe, der amerikanische Autor, der etwa 50 Jahre vor Doyle mit der Kurzgeschichte Der Doppelmord in der Rue Morgue den Prototypen des Detektivs in Form von Auguste Dupin schuf, konnte gar nicht verstehen, weshalb die Leser seinen Dupin für genial hielten. In einem Brief an einen Freund schreibt er: Was ist denn zum Beispiel bei der Entwirrung des Gewebes im Doppelmord in der Rue Morgue genial, wenn man selbst als Autor dieses Gewebe gesponnen hat, eben um es dann entwirren zu können? Tatsächlich benehmen sich spätere amerikanische Detektive wie Dashiell Hammett, Sam Spade oder Mickey Spillane's Mike Hammer eher so, wie Peirce den Zustand der abduktiven Wahrheitsfindung beschrieben hat. Nicht streng logisches Folgern aus akribisch notierten Fakten, sondern ein entspanntes, fast tagträumerisches Sammeln von Hintergrundinformationen bildet die Basis für späteres, informiertes Raten. Wie entspannt diese Romanhelden an ihre Aufgabe herangehen, zeigt sich an der legeren Art ihres Auftretens. Während Sherlock Holmes als kompetentes Superhirn seine Klienten beim ersten Zusammentreffen zu verblüffen sucht, scheint sich Raymond Chandlers Detektiv Marlowe in The Big Sleep eher für seinen Whisky zu interessieren.
You wanted to see me?
So you're a private detective. I didn't know they existed except in books, or else they were greasy little men snooping around hotel corridors. Ah, oh, you're a mess, aren't you?
I'm not very tall, either. Next time I'll come on stilts, wear a white tie, and carry a tennis racket.
I doubt if even that would help. Now, this business of Dad's, think you can handle it for him?
It shouldn't be too tough.
Really? I would have thought a case like that took a little effort.
Not too much.
What will your first step be?
The usual one?
I didn't know there was a usual one.
Oh, sure there is. It comes complete with diagrams on page 47 of How to Be a Detective in 10 Easy Lessons, Correspondence School textbook, and your father offered me a drink.
You must have read another one on How to Be a Comedian.
Did you hear what I said about the drink?
I'm quite serious, Mr. Marlowe. My father's
not...
Help yourself.
Erinnern wir uns, als Peirce an Bord des Dampfschiffs die Besatzung befragte, war ihm wichtig, Informationen zu sammeln und zugleich die üblichen Verdächtigen in einer entspannten Atmosphäre zu belassen. Eine entspannte Atmosphäre, ein Gefühl der geistigen Leere empfiehlt Peirce auch dem, der abduktive Schlüsse zu ziehen gedenkt. Erst das urteilsfreie Aufsaugen von Eindrücken bildet das Pool von Informationen, den Kontext, aus dem dann die möglichen Hypothesen gewonnen werden. Die Abduktion befindet sich also genau genommen an der Schnittstelle zwischen unbewusster Logiker Utens und dem methodischen Vorgehen, das die Logiker Dozens beschreibt. Die bewussten Schlüsse, die zu überprüfenden Hypothesen, speisen sich aus dem Bereich des unkritisierbaren, weil aus Assoziationen bestehenden Tacit Knowledge. Tacit Knowledge, das heißt also stummes Wissen oder sprachloses Wissen. Wie kann man sich dieses vorsprachliche Wissen vorstellen? Nun, zum Beispiel werden Augenzeugen einen Verbrecher oft nicht verbal beschreiben können, aber mit Hilfe von einzelnen Bildern, die zusammengesetzt ein Phantombild ergeben, doch in der Lage sein, der Kriminalpolizei mitzuzählen, was es ist, das sie gesehen haben. Vor allem im Spätwerk in den Texten ab 1891 sieht Peirce im Zusammenspiel der drei Schlussformen Abduktion, Deduktion und Induktion die theoretisch logische Form der wissenschaftlichen Methode schlechthin. Dazu aber im dritten Teil, nach einer kurzen Musikpause. Die Musikeinspielung stammt aus Gabriel Jarrets Soundtrack zu dem Film The Talented Mr. Ripley von Anthony Minghella, basierend auf dem Roman von Patricia Highsmith. So, das ist jetzt der dritte Teil einer Sendung der Philosophischen Brocken auf Radio Orange. David Wagner am Mikro zu Charles Sanders Peirce und dem Begriff der Abduktion. Neben dem schon erwähnten Beispiel des Diebstahls der goldenen Ankeruhr brachte Peirce auch gerne ein Beispiel aus der Wissenschaftsgeschichte über Johannes Kepler, um zu zeigen, dass Abduktion in diesem Bereich neue Theorien erst möglich macht. Bevor ich dieses Beispiel vortrage, möchte ich kurz darauf eingehen, wie abduktive Schlüsse strukturell aussehen. Gehen wir mal davon aus, es gibt eine überraschende Tatsache, die sich Z nennt. Und eine Regel, eine Hypothese, die sich X nennt. Dann wäre die Struktur des abduktiven Schlusses folgendermaßen. Eine überraschende Tatsache, nennen wir sie Z, wird wahrgenommen. Wäre die vorläufige Regel X wahr, dann wäre Z nicht mehr überraschend. Also gibt es einen Grund anzunehmen, dass die Hypothese X wahr ist. Die dazu passende Deduktion hat folgende Form. Wenn die Hypothese X gilt, ist Tatsache Z ein erklärbares Phänomen. Gemeinsam mit der Annahme, dass Hypothese X gilt, trifft also logisch notwendig zu, dass die Tatsache Z erklärt werden kann. Als Johannes Kepler daran ging, die Umlaufbahn des Planeten Mars zu bestimmen, stand eine abduktive Hypothese am Beginn seiner Arbeit. Er fand, dass die beobachteten Längenpositionen des Mars, die er lange vergeblich an die Umlaufbahn anzupassen strebte, so lagen, wie sie liegen würden, wenn der Mars sich in einer Ellipse bewegte. Schon früher hatte Kepler versucht, die verschiedenen Messergebnisse durch das geometrische Bild einer kreisrunden oder ovalen Umlaufbahn zu interpretieren, aber ohne Erfolg. Der elliptische Orbit kam ihm als Einfall, als neue Idee. Ein Einfall, der eine Reihe deduktiver Ableitungen erlaubte. Da deduktive Schlüsse mit Notwendigkeit aus ihren Prämissen folgen, ließen sich aus den Prinzipien der euklidischen Geometrie und der Hypothese der ellipsenartigen Bewegung des Planeten Prognosen erstellen. Prognosen, die dann in einem dritten Schritt überprüft werden konnten. Dieser dritte, induktive Schritt bringt dann eine Bestätigung der Hypothese, wenn die deduktiv errechneten Prognosen eintreffen. Die beiden Enden der wissenschaftlichen Methode berühren jeweils das Reale, das durch Forschung bestimmt werden soll. Abduktion und Induktion nähern sich schrittweise einer Realität. Realität als Grenzwert, der die Richtung des Erkenntnisfortschritts bestimmt. Je besser Hypothesen überprüft sind und sich in unserem Umgang mit der Welt bewähren, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit ihres Zutreffens. Das Interessante an der Abduktion ist, dass sie einen Grenzfall zwischen selbstkontrollierter und kritischer Logik einerseits und intuitiver Einsicht andererseits darstellt. Das Finden passender Hypothesen ähnelt, so Peirce, der unbewussten Produktivität im künstlerischen Schaffensprozess. Im Gegensatz zu Forschern wie Karl Popper, die das erste Stadium wissenschaftlichen Arbeitens, nämlich die Genese einer Theorie, als irrelevant für die logische Analyse ansahen und meinten, empirische Psychologie solle sich darum kümmern, war Peirce zeitlebens von eben dieser Frage, wie neue Hypothesen entstehen, fasziniert. In seinen wissenschaftshistorischen Schriften schreibt Peirce, es müsse so etwas wie einen Rateinstinkt geben, der erklärt, warum wir mehr richtige als falsche Hypothesen aufstellen. Einen Instinkt, der seinen Ursprung darin hat, dass wir Teil der Natur sind, die wir zu ergründen suchen. Peirce war sich sicher im Klaren, dass er nicht mittels einer Hypothese die Gültigkeit menschlicher Hypothesenbildung nachweisen kann. Dass zwischen dem Verstand des Denkenden und der Natur eine hinreichende Verbindung besteht, ist daher auch nur eine Hoffnung, die jeder Abduktion zugrunde liegt. Dass der Hypothesenbildung eine logische Form zugesprochen werden kann, steht für Peirce jedoch außer Frage. denn wie seine zweite Parallelbezeichnung der Abduktion, die Retroduktion, Retroduction, bereits andeutet, liegt der logische Gehalt im nachträglichen Begründen der Wahl für die eine oder die andere Hypothese. Wenn ein Wissenschaftler ein Erklärungsmuster vorschlägt, wird er bemüht sein, Gründe dafür vorzubringen, warum er dieses anderen möglichen Hypothesen vorzieht. Das zentrale Problem der Abduktion wird so die Analyse der Umstände oder Kriterien für die bestmögliche Hypothese. Sie hörten eine Sendung der Philosophischen Brocken, eine Literaturliste als PDF und weitere Sendungen dieser Art gibt es auch als Downloads unter audiothek.philo.at beziehungsweise alle 14 Tage auf Radio Orange zur selben Zeit, mittwochs von 13 bis 14 Uhr. Zum Abschluss hören Sie jetzt noch bis zum Fade-Out, passend zu unserem heutigen Thema, eine Komposition des Jazzmusikers John Zorn, inspiriert von den Kriminalromanen Mickey Spillanes. Die Jazz-Collage Spillane.
Cigarettes and forgot to blow out the smoke. people like that. They don't know how wet the rain can get.
Thank you.
Said where his wallet used to be.
Thank you.